Meine Damen und Herren, die Zeit, die mir zur Verfügung gestellt worden ist, möchte ich voll konzentrieren auf das Wesentliche, aus meiner Sicht jedenfalls, 6 Tage quasi vor einer ganz entscheidenden Bundestagswahl. Wir haben eine Situation, in der festzustehen scheint, die SPD holt auf, aber Herr Schröder wird Frau Merkel nicht mehr erreichen. Die nächste Bundeskanzlerin wird Frau Merkel sein. Das prophezeie ich Ihnen und da bin ich auch heute Abend bereit, jede Wette anzunehmen. Das heißt, Schröder, und da hat Uli Heinrich recht, dreht im Augenblick seine Abschiedsrunde. Er macht es wie immer gekonnt, das muss man ihm bescheinigen, aber er ist Vergangenheit. Er hat für die letzten Jahre gerade zu stehen. Also jetzt drauf an, wer wird der Partner sein? Und da steht es Spitze auf Knopf. Es gibt überhaupt gar keine Frage, dass dafür wiederum 2 Alternativen nur in Frage kommen. Die eine Alternative ist, dass die beiden Zauberkünstler Gysi und Lafontaine, 2 auf der Flucht in der Vergangenheit, im Augenblick wieder groß im Geschäft, es eventuell erzwingen könnten, durch ein gutes Wahlergebnis, dass es zu einer großen Koalition kommt. Und da kann ich Ihnen nur sagen, das wäre verheerend, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, im Einzelnen warum. Oder aber das, was aus unserer Sicht, und da ist bei uns nicht nur der Wunsch der Vater des Gedankens, sondern das ist die Überzeugung, kommen muss, nämlich eine gelb-schwarze Koalition, die den Stillstand, den wir hier in Deutschland haben, auflösen, ablösen, nicht machbar. Ich nenne Ihnen den dritten Punkt in der Außenpolitik. Ich nenne bloß ein paar eklatante Punkte. Verfolgen Sie mal, wie die CDU-CSU, aus meiner Sicht übrigens fälschlicherweise, aber immerhin kategorisch gegen den Beitritt der Türkei in die Europäische Union ist. Die SPD verteidigt es mit Klauen und Zähnen. Stellen Sie sich mal vor, die 2 müssen eine Koalitionsvereinbarung machen zur weiteren Europapolitik, insbesondere zur Frage der Aufnahme der Türkei, ja oder nein. Ich könnte jetzt den ganzen Abend fortfahren und ihn auseinandersetzen, wo es nicht geht. Es geht zwischen den beiden nicht. Und deshalb muss man natürlich auch noch einen anderen Gesichtspunkt sehen. Ich bin Beiratsmitglied in einer nicht ganz kleinen Investmentbank in Amerika beziehungsweise in Großbritannien. Bin letzte Woche gebeten worden, in London vorzutragen zu der Thematik, was passiert in Deutschland am 18.09. Und da habe ich auch dieses Thema in besonderer Weise rausgeschrieben. Es ist mir aufgefallen, wie unwahrscheinlich man draußen darauf achtet, was hier in Deutschland passiert. Bin eingeladen, ich sage das nicht, um anzugeben, sondern ich sage bloß, ich habe meine Interessengebiete etwas verändert und auch mein Betätigungsfeld, am 25. direkt nach der Wahl nach Washington zu fliegen und auch dort zum Ergebnis der Wahl vorzutragen. Wenn ich Ihnen sagen würde, wie im Ausland diese Wahl beobachtet wird und welchen Schiss, so darf man das hier in Baden-Württemberg deutlich und klar sagen, welchen Schiss die Menschen draußen haben vor einer großen Koalition, weil sie sagen, um Gottes Willen, na bleibt so, wie es ist. Da geht nichts vorwärts und da werden wir uns hier in Deutschland jedenfalls nicht mit Investitionen und so weiter engagieren und wir werden weiter vorsichtig sein, so wie wir das bisher gewesen sind. Ich gehe jetzt mal kurz auf die Kernthemen ein, um dann zu sagen, warum wir glauben, in einer schwarz-gelben Koalition die Kernthemen eben besser angehen und auch lösen zu können. Welche Situation findet am 18.09. abends eine Regierung, eine Koalition, egal wer sie dann stellt, vor? Kernpunkt: zu schwaches Wachstum. Kernpunkt: dadurch zu hohe Arbeitslosigkeit, zu geringen Zuwachs an Arbeitsplätzen. Ganz massiver Grund: mangelnde Flexibilität in allem, was wir vor allem im wirtschaftlichen Bereich in Deutschland tun. Unser Tarifsystem ist zu eng, zu wenig flexibel. Ich habe es angedeutet. Wir haben nach wie vor ein ächzendes Sozial-, Gesundheits- und Rentensystem. Hartz war nur der Anfang des Versuchs einer Lösung. Unser Bildungssystem schwächelt. Das ist milde ausgedrückt, siehe PISA. Da ich mich jetzt seit 2 Jahren zentral mit der Bildungsproblematik in der gesamten Bildungskette vom Kindergarten bis zur Hochschule beschäftige, könnte ich Ihnen das auseinandersetzen, warum das so ist. Unsere Forschung in Deutschland, die immer noch in der Grundlagenforschung alles andere als schlecht ist, braucht aber andere Bedingungen. Es muss darüber nachgedacht werden, ob wir nicht die Forschung, die wir ja an den Hochschulen haben und bei den Gesellschaften, also Max Planck und Fraunhofer und Deutsche Forschungsgemeinschaft, Unser Kernproblem in Deutschland ist, was Forschung anbelangt, ein anderes, das offensichtlich andere Länder besser meistern können. Die Umsetzung von Grundlagenforschungsergebnissen in praktische Produkte. Das ist ein Kernproblem für Deutschland, das angepackt werden muss. Und natürlich, das wissen Sie alle, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, wir brauchen dringend eine Föderalismusreform. Selbst wenn wir ächzendes Gesundheits-, Sozial-, Bildungs-, Rentensystem lösen würden, kommen wir ohne institutionelle Reformen nicht durch. Ich nenne Ihnen nur zwei Bereiche. Sie alle wissen, dass es nicht richtig sein kann, dass weiterhin 60% der vom Bundestag zu beschließenden Gesetze vom Bundesrat gebilligt werden müssen. Das kann nicht richtig sein. Es kann nicht richtig sein, dass wir weiterhin so eine Finanzverfassung haben, wie wir sie haben. Bei uns gilt ja nicht, dass derjenige, der bestellt, bezahlt, sondern bei uns gilt, derjenige, der bestellt, bezahlt eben nicht. Die Leidtragenden sind die Kommunen, zum Teil die Leidtragenden, die Länder. Also das muss dringend geändert werden. Und. Es kommt das Kernproblem der zu hohen Lohn- und Lohnnebenkosten. Das ist etwas, was wahnsinnig wichtig ist und wo es auch uns schwerfallen wird, sehr viel zu tun. Aber etwas kann auf jeden Fall getan werden. Wir sind nicht mehr konkurrenzfähig, weil mit unseren relativ hochgekommenen Löhnen auch die Sozialabgaben gestiegen sind, die in ihrer Höhe heute durch das, was wir über Lohn- und Lohnnebenkosten erwirtschaften müssen, nicht mehr bezahlt werden können. Ich habe gerade im Internationalen Beirat von Bosch, von Herrn Fehrenbach, das kann man hier ja ruhig erzählen, gehört, die investieren jetzt in China, sind da auch reingegangen, die sind in etwa 25 Ländern, wo sie produzieren. Bosch ist ja nun also vielleicht Nummer 4 oder 5 in Deutschland, hier im Land besonders angesehen und bekannt, zu Recht. Die produzieren da ihren Einspritzer. Das ist für Diesel- und Benzinfahrzeuge, da sind sie Weltmarktführer. Zu genau einem Zehntel der Lohn- und Lohnnebenkosten hier. Das ist nicht mehr rückholbar, meine Damen und Herren. Das müssen wir deutlich und klar sehen. Aber es muss was getan werden über die Lohnnebenkosten. Und wir müssen natürlich auch etwas tun für den Niedriglohnsektor. Das ist das eigentliche Kernproblem. Nicht? Wir haben für Hochqualifizierte immer noch die Chance des Arbeitsplatzes in den Niedriglohngebieten. Ist das kompliziert und schwierig. Jetzt sage ich was, im Land Baden-Württemberg hört man das vielleicht nicht so ganz gern. Ich sage es aber, weil es einfach Wirklichkeit ist. Die technologische Spezialisierung in Deutschland ist inzwischen zu stark auf das mittlere Technologiesegment abgesunken. Wir sind immer noch wahnsinnig gut und da hat Baden-Württemberg einen entscheidenden Anteil dran. Automobilbau, vor allem im Maschinenbau und wir sind auch immer noch gut in der Chemie. Aber wir haben natürlich in der Wertschöpfungskette inzwischen gewaltige Probleme. Da wird wahnsinnig viel an Material, auch bei Mercedes und anderen von draußen eingeführt, um das Auto zu produzieren. Das erscheint dann in der Exportquote mit einer gigantischen Summe, die aber nicht einem Wertschöpfungspotenzial, das hier in Deutschland stattgefunden hat, entspricht. Wenn wir Zeit hätten, müssten wir das etwas näher erläutern. Das ist auch eine große Schwäche, die wir haben. Ja, und dann haben wir ein Steuersystem, das keinerlei Anreize bietet. Was da ablaufen muss, wissen Sie, unser soziales Netz ist überzogen, das muss man deutlich und klar sagen. Wir haben eine zu geringe Unterstützung der mittelständischen Wirtschaft und wir haben natürlich im Augenblick aufgrund all dessen ein mangelndes Kaufinteresse. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie viel im Jahre 2005 und 2006 in Deutschland vererbt wird. Ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe für einen Vortrag kürzlich beim Statistischen Bundesamt gefragt, das sind sage und schreibe 300 Milliarden Euro. Halten Sie sich genau fest auf dem Stuhl, 300 Milliarden Euro. Und die Zinsen für das bei Privaten vorhandene Vermögen, wir haben arme Menschen, damit es klar ist. Ich spreche hier nicht, um anzugeben oder so, sondern wir haben sehr viele arme Menschen. Aber es ist so, dass das vorhandene Privatvermögen in Deutschland verzinst zweimal den Bundeshaushalt abdecken würde. Damit will ich nur Folgendes sagen. Wir haben eine Situation, ein gestiegenes, hohes, in weiten Teilen Privatvermögen mit einem immer weiter sinkenden Vermögen der Kommunalhaushalte, der Landeshaushalte und des Bundeshaushalts. Das kann so nicht bleiben. Jetzt sollen nicht die Gelder aus dem Privatvermögen zurückfließen in die Kassen des Landes, der Kommunen und so weiter. Aber man müsste beispielsweise, was immer unser Anliegen in der FDP war, das Stiftungsrecht so ändern, dass vor allem diejenigen, die viel, viel Geld haben und es gern loswerden würden, steuerlich so angereizt werden, dass sie das in kulturelle, in gemeinschaftsorientierte und andere Dinge fließen lassen. So wie in Amerika. So, ich sage nur zwei Punkte, die meines Erachtens wichtig sind. Meine Freunde draußen in der Welt nach 6,5 Jahren Außenministerzeit und 1,5 Jahren Justizministerzeit sagen mir, dass sie Deutschland in der Stimmung nicht verstehen. Sie verstehen Deutschland in der Stimmung nicht und sie fragen mich immer wieder, warum ist bei euch so eine Mehltau-Lethargie, warum ist das Glas immer halb leer? Ich weiß nicht, ob Sie verfolgt haben, wie beispielsweise die britische Presse, die ja uns nicht gerade wohlgesonnen ist und unverschämt ist, nicht? Aber wie Economist und andere plötzlich in letzter Zeit umgeschaltet haben und sagen, Herrgott, dieses Deutschland sieht gar nicht, was in ihm schlummert, was da vorhanden ist und was da alles geweckt werden kann. Da geht's aufwärts, da muss es aufwärts gehen. Deshalb gucken die hierher, wohin die Reise geht. Weil, ja, ich sage das auch, viele Heuschrecken, Vermögensfonds und so weiter außerhalb Deutschlands, das hat man ja wohl inzwischen in der SPD kapiert, dass wir die dringend brauchen, sich genau überlegen, wo sie investieren. Lord Dahrendorf, ein Liberaler, in Deutschland nicht ganz unbekannt, in Großbritannien auch nicht, hat kürzlich in der Presse uns in Deutschland empfohlen, mehr Mut und Optimismus. So. Ich habe nicht nur fröhliche Botschaften zu verkünden, sondern ich möchte eigentlich die 4, 5, 6, 7 wesentlichen Punkte sagen und komme jetzt zu dem Problem, dass natürlich durch das, was ich geschildert habe, nicht der Eindruck erweckt werden darf, als seien wir in Deutschland am Gotteswillen überall schlecht. Zwar sind wir im Bildungssystem, im Hochschulranking weltweit zum ersten Mal auf Platz 48. Sie mögen es wissen oder nicht wissen und hören wollen oder nicht hören wollen. Zwar sind wir in vielen anderen Bereichen nicht gerade gut, aber wir sind immer noch klasse dort, wo man den Mittelstand, die Bürger, die Wirtschaft und andere machen lässt und sie nicht pausenlos bremst. Da sind wir gut, auch gerade hier in Baden-Württemberg. Ich möchte Ihnen jetzt sagen, wo die ganzen Nischen sind. Ich war gerade bei Heilbronn in Eppenstein da im Wahlkampf in einer Firma, die stellt Pressen her zur Produktion von Werkzeugmaschinen. Diefenbacher heißen die. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, 1000 oder 1500, was weiß ich. Die sind Weltmarktführer. Die sind in einer Nische drin. Wir sind im Maschinenbau nach wie vor klasse. Ich könnte Ihnen x andere Beispiele nennen, gerade hier in Baden-Württemberg. Wir sind nicht insgesamt schlechter, sondern wir sind wie Gulliver durch 1000 Fäden an den Boden gebunden und man lässt viele in diesem Land nicht laufen und machen, sondern man schränkt sie dauernd ein. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wenn Sie sich vorstellen, dass die Große Koalition am Sonntag gewinnt, dann sage ich Ihnen, was eintritt. Der psychologische Schub, der kommen würde, das bin nicht nur ich, sondern das ist die Meinung aller in der Wirtschaft. Gucken Sie die ganzen Wirtschaftsführer im Augenblick an in ihren Meinungen. Der psychologische Schub, der würde ausbleiben. Weil alle lesen Sie die Medien, hören Sie es, alle sagen, Große Koalition, Blödsinn. Und das lassen wir uns aufzwängen von Lafontaine und Gysi. Diesen zwei Superkünstlern, die nichts zu Wege bringen, sondern eine Koalition der Verhinderung produzieren. Die sind Verhinderer. Die produzieren ja nichts, die sagen ja nicht, sie wollen irgendwo reingehen. Und meine Damen und Herren, es hat doch im Augenblick keinen Wert, in dieser schwierigen Situation seinen Frust abzulassen, weil einem irgendetwas nicht behagt, von der Schichtzulage bis zur Pendlerpauschale und so weiter und so fort. Ich weiß, dass das viele betrifft. Gerade hier auch in Baden-Württemberg. Und wir haben uns im Übrigen, was das Steuersystem anbelangt, mit Solms wirklich was einfallen lassen. Wir haben uns was einfallen lassen. Ich habe es gestern noch mal vorgestellt. Auf dem Gebiet sind wir tatsächlich gut. Aber stellen Sie sich vor, es käme eine große Koalition. Da sage ich Ihnen vor allem auch im Ausland, und das kann ich beurteilen, dass die Begeisterung für Deutschland, hier zu investieren, wieder aufzublicken, zu diesem größten Land in der Europäischen Union, zu dem nach wie vor Nummer 1 Wirtschaftsland in der Europäischen Union, das leider Gottes im Augenblick wirtschaftlich hinten dran hängt, dass das nicht Schwung bekommen würde. Ich kann Sie nur beschwören, ich beschwöre Sie wirklich, so wie ich das jetzt in den letzten Tagen als jemand, der gerade jetzt nochmal versucht, im Wahlkampf da ein bisschen was zu bewegen, ich beschwöre Sie, darüber nachzudenken, dass es für Deutschland verheerend wäre, wenn eine große Koalition kommt. Auf dem Flug heute nach St. Gallen saß mir ein nicht unwesentlicher Wirtschaftsführer der Republik gegenüber, der ein ausgesprochener SPD-Mann ist, auch der Partei angehört. Der hat mir heute im Flugzeug was gesagt, da hat es mich umgehauen. Der hat zu mir gesagt, er habe zum ersten Mal in seinem Leben Briefwahl gemacht, CDU. Zum ersten Mal in seinem Leben Briefwahl, CDU. Das war, also es war jedenfalls besser, als wenn er SPD gewählt hätte. Es wäre noch besser, ich habe nicht nach der Zweitstimme gefragt, ich komme gleich noch drauf, aber es war jedenfalls besser, als wenn er SPD gewählt hätte, weil er gesagt hat, wer Konjunktur ein bisschen anschieben will, darf nicht diese Koalition wählen, sondern muss gucken, dass in diesem Fall wirklich gelb und schwarz kommt. Ich bin überzeugt davon, ich bin wirklich überzeugt davon, dass wir mit den Grundansätzen, die wir haben, zusammen mit der CDU, die Probleme in den Griff kriegen. Wir müssen als FDP auch stark abschneiden, damit wir uns, was Steuersenkungen anbelangt und andere Probleme in den Koalitionsverhandlungen auch durchsetzen können. Ich beschwöre Sie zu Ihren Nachbarn, zu Ihren Freunden und sonst, wo es nur irgendwie möglich ist, am Arbeitsplatz hinzugehen und über dieses Problem, Große Koalition oder Schwarz-Gelb, zu diskutieren. Ich war am Weindorf in Heilbronn vor 3 Tagen. Es war hochinteressant, das sind wahnsinnig viele, es war wahnsinnig voll, wahnsinnig viele Menschen auf einen zugekommen und alle haben diese Frage gestellt, was jetzt? Und ich habe eigentlich immer den Eindruck gehabt, dass es mir gelungen ist, den Leuten zu sagen, dass jedenfalls jetzt die Große Koalition zuzulassen durch entsprechende Wahlstimme, dass das völlig verfehlt ist. Jetzt will ich auch noch mal etwas sagen zum Schluss, was mich doch sehr bewegt. Da reist der Bundeskanzler, er hatte schon wieder die Gummistiefel an, aus naheliegenden Gründen, da reist der Bundeskanzler doch hier durch die Republik mit einem charmierenden Gesicht und tut so, als sei alles völlig normal. Haben wir eigentlich vergessen in der Bundesrepublik, was passiert ist? Da hat der Bundeskanzler Schröder sämtliche Landtagswahlen vor Nordrhein-Westfalen grandios verloren. Dann verliert er Nordrhein-Westfalen wieder grandios, beschließt einsam, mit seinem Müntefering abends, ohne seine Partei und ohne seinen Koalitionspartner zu unterrichten oder sonst jemandes zu sagen, wir machen Neuwahlen, dann wird ein manipuliertes Verfahren angewandt. Und siehe da, der setzt sich mit diesem Verfahren durch. Warum haben wir Neuwahlen? Warum wollte er Neuwahlen haben? Weil er alle Wahlen verloren hat, weil seine eigene Partei ihm die Gefolgschaft verweigert hat, weil im Bundesrat eine massive Mehrheit für die Opposition da ist und er einfach gesehen hat, oh Gott, Ende, Ende. Und jetzt läuft er da durch die Lande, genauso wie der Fischer, und da tun die so, als ob nichts gewesen wäre. Und die Bevölkerung nimmt es den beiden ab, die rasen da durch die Gegend und tun so, war da was? Da war was! Da waren 7 Jahre im Keller verloren, verdammt und zugenäht. Wir haben so viele Arbeitslose, wie wir sie noch nie hatten. Und da waren noch ein paar andere Dinge. Da war was. Da war was, lieber Bundeskanzler, in Ehren, auch wenn du noch so ein großer Charmeur und Medienkünstler bist. Da war was. Und dafür hast du gerade zu stehen. Du, Schröder, und du, Fischer. Und jetzt tut nicht so, als ob ihr die Republik retten würdet über die Außenpolitik. Ihr habt also Deutschland erst auf die Stufe der Mittel zur Weltmacht gebracht. Nicht, wenn man das hört. Ich lache mich wirklich halb tot. Da haben diese Künstler fertiggebracht über eine Entscheidung, die man in der Tat in der Sache so sehen konnte, wie sie es gesehen haben, die Irak-Frage. Ich habe sie auch so gesehen, aber haben es fertiggebracht, das Verhältnis zu den Amerikanern in Deich zu fahren. Wir haben keinen Grund, den Bush irgendwo in den Hintern zu schlupfen oder bei allem Ja und Arm zu sagen, aber wir haben allen Grund, den Ton richtig zu wählen und nicht das deutsch-amerikanische Verhältnis in den Keller zu fahren. Und wir haben auch allen Grund, nicht wie ein Pudel pausenlos hinter dem französischen Präsidenten herzulaufen. Wenn ich den Schröder sehe, wie er immer mit Chirac da durch die Gegend läuft, die können sich überhaupt nicht miteinander unterhalten, aber man hat ja immer den Eindruck, die zwei bewegen die Welt. Die haben die kleinen Länder in den Hintern getreten. Das war die, und die mittleren. Das war die große Kunst der Nachkriegspolitik Deutschlands, dass wir uns balanciert mit den kleinen und mittleren unterhalten haben. Wir sind 24 Millionen größer als die anderen. Die gucken genau drauf, was passiert. Die gucken ganz genau drauf, was passiert. Und wenn da zwei oben großkotzig vorauslaufen und die anderen nicht mitnehmen, dann wird es nichts. Insbesondere wenn man noch, ich bin nun wahrhaftig für ein gutes Verhältnis zu Russland, aber wenn man einseitige Achsen fährt, die Balance fehlt, meine Damen und Herren, und ich lache mich wirklich halbtot. Wenn Rot-Grün abgelöst wird, und das steht ja nun fest, das steht fest, Rot-Grün wird abgelöst, und Sie später mal fragen, ich habe heute meine Frau, die mich runtergefahren hat von St. Augustin, habe gesagt, sag mir mal, was bleibt da in der Außenpolitik Deutschlands, wenn die zwei weg sind? Da würde ich Sie gern fragen. Da bleibt nichts anderes als Irak. Dagegen gewesen zu sein, war wahrscheinlich, ich würde sogar sagen, sicher aus meiner Sicht richtig. Nur der Ton macht die Musik. Wie das gemacht worden ist, war verheerend. Die Amerikaner werden uns nicht vergessen, dass Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer in den Gremien der Welt, in der UNO, in der EU, in der NATO gegen amerikanische Politik gewühlt haben. Wir haben den Amis verdammt viel zu verdanken. Ich sage nochmal, wir haben denen nicht den Hintern zu schlupfen. Und ich bin der Allerletzte, ich kritisiere die mit ihrem Kyoto-Protokoll, mit ihrem internationalen Strafgerichtshof und so weiter. Aber es wird Zeit, dass wir an der Außenpolitik wieder zu balancierten Verhältnissen kommen. Und wenn Gelb-Schwarz kommt, was ich hoffe, dann wird Wolfgang Gerhard Außenminister sein und dann werden wir auch die Dinge wieder ein bisschen in Ordnung bringen. Ich höre auf. Wenn ich Ihnen eins rübergebracht habe, nämlich tief nachzudenken, ob es diesem Land gut tut, wenn am 18.09. eine große Koalition kommt, oder ob es für dieses Land nicht um Klassen besser wäre, ich habe jetzt nicht die Zeit, auf einzelne Punkte noch weiter einzugehen, dass wir Gelb-Schwarz kriegen. Wenn mir das gelungen ist, dann hat sich die Reise von St. Augustin etwas strapaziös heute Abend hierher rentiert. Denn ich glaube, dass es die Kernfrage ist. Es ist die absolute Kernfrage. Wir müssen in dieser Woche den Menschen beibringen. Denkt nach. Folgt nicht diesem blöden Geschwätz, dass zwei dicke, dicke Brocken lösen können. Das kann sein in anderen Situationen. Nicht jetzt. Wenn am 18.09. Die große Koalition kommt, dann kann ich nur sagen, in vieler Beziehung, es klingt jetzt ein bisschen überdreht, aber ich sage das, wirtschaftlich gut Nacht. Wirtschaftlich gut Nacht und von der Wirtschaft hängt es nun mal ab. Sie, die Sie hier sitzen, wissen das ganz genau. Ich bitte Sie sehr herzlich, deshalb Uli Heinrich hier zu unterstützen, mindestens mit der Zweitstimme, wenn irgendwie möglich auch mit der Erststimme. Es wird wahnsinnig darauf geachtet werden, wie Baden-Württemberg, das Stammland der Liberalen, am 18.09. abschneidet. Bitte denken Sie auch gerade hier in Schwäbisch Hall und in der Region, wo Sie immer so sehr dazu beigetragen haben, dass wir gut abgeschnitten haben, daran. Und unterstützen Sie insbesondere auch Birgit Homburger, die den Landesvorsitz übernommen hat und die sich ungeheuer in die Seile wirft. Ich möchte mal bewundernd sagen, dass wir stolz drauf sein können, wie sie das angepackt hat, wie sie das betreibt, mit ungeheurem Engagement und bekanntem Fleiß. Und dasselbe gilt natürlich für Dirk Niebel, der im Augenblick einen verdammt schweren Job hat. Der musste da reinspringen und von heute auf morgen von 0 auf 100 anlaufen als Generalsekretär. Und ich finde, dass er das ganz prima macht. Und wir sollten ja hier auch ein bisschen stolz drauf sein in Baden-Württemberg, dass wir jetzt den Generalsekretär stellen. Wir sollten stolz drauf sein. Wir sollten auch stolz darauf sein, dass unsere Landesvorsitzende die umweltpolitische Sprecherin ist. Sie ist nicht bloß die umweltpolitische Sprecherin, sondern sie ist im Kompetenzteam. Gerhard hat sie gestern auch benannt. Das heißt, wir sind wer hier im Land. Und das ist etwas, wo man natürlich auch Backing braucht. Nicht? Wenn Sie mit einem Wahlergebnis von beispielsweise 10% hier aus Baden oder noch mehr hoffentlich aus Baden-Württemberg am 18.09. abschließen würden, dann haben wir auch in Berlin was zu sagen. Dann haben wir auch in Berlin was zu sagen. Und es muss in Ihrem Interesse sein, dass wir was zu sagen haben. Es muss auch in Ihrem Interesse sein, dass die FDP stark ist. Denn wenn es darum geht, keine Steuererhöhungen zu bringen und anderes auch nicht, dann ist natürlich eine FDP mit 10% stärker als mit 5,9. Das ist einleuchtend. Also tun Sie uns den Gefallen, tun Sie auch mir ein bisschen den Gefallen. Wie gesagt, wenn ich Ihnen vor allem das mit der Großen Koalition nahebringen konnte, hat sich der Schlauch da des Runterfahrens gelohnt, und zwar wieder mal schön in Schwäbisch Hall. Nochmals vielen Dank an Walter Döring und an Uli Heinrich. Und ich bin eigentlich sicher, dass wir hier am 18. ein gutes Ergebnis erzielen werden. Es ist jedes Mal nur gut gegangen. Wie heißt das in Köln? Ich nenne immer Jutje Junge. Das wollen wir hier nicht sagen, aber wir hoffen auf ein gutes Ergebnis. Ich war jetzt ein bisschen länger, als ich sein durfte. Es wird einem ja nur eine bestimmte Zeit zugebilligt, aber Oldies dürfen dann mal etwas überziehen. Vielen Dank, dass Sie in so großer Zahl gekommen sind. Vielen Dank fürs Zuhören und dran denken. Große Koalition, Katastrophe. Katastrophe. Das will ich überbringen. Danke.